Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, denn heute eröffnen wir offiziell die Agile Soul Community, für die wir hier kurz Werbung machen wollen. Wenn du gerne unseren Podcast hörst und unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du ab jetzt Mitglied der Agile Soul Community werden. Als Mitglied unserer Community bekommst du zusätzlich zu unserem Podcast exklusive E-Learning-Inhalte und weitere Vorteile. Zum Beispiel hat unser heutiger Gast Lina Maria Pietras 10 Exemplare ihres neuen Buches Herzauge mitgebracht, die als Geschenk auf unsere ersten 10 Community-Mitglieder warten. Werde jetzt Teil unserer Community und sichere dir ein Exemplar von Lina Marias Buch Herzauge. Denn die ersten 10 Mitglieder unserer Community erhalten ein Exemplar geschenkt. Du kennst Lina Maria Pietras noch nicht? In dieser außergewöhnlichen Podcast-Folge hast du die Chance, sie kennenzulernen. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Den Link zu unserer Community findest du in den Shownotes. Weitere Informationen über unsere Community und zu unseren E-Learning-Inhalten findest du auf unserer Website agile-soul.de. Danke, dass du uns und unsere Arbeit unterstützt.
Wir werden von Anfang an darauf konditioniert, das ist das Richtige, das ist das Falsche.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, dann herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Lina Maria. Ich freue mich ganz besonders auf die Folge heute, die um das Thema Realitätskonstruktion geht. Und spannend finde ich es, dass für dich ja die Realität nochmal wieder eine ganz andere ist in deiner Konstruktion, wie für mich und auch für Suse. Und warum das so ist, vielleicht magst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, lieber Tim, liebe Suse, dass ich dabei sein darf heute bei euch. Denn das, was mich bei eurem Podcast einfach so direkt angesprungen hat, ist Agile und Soul. Zwei Begriffe, die ich so wichtig finde und genialerweise noch nie zusammen gesehen habe. Deswegen bin ich total glücklich, hier zu sein. Und das Thema Realitäten ist aus meiner Sicht eines der spannendsten und eins, mit dem wir uns am allerwenigsten beschäftigen. Das ist so ein bisschen wie wenn du dir überlegst, dass der Fisch das Konzept Wasser überhaupt nicht kennt und versteht, obwohl er die ganze Zeit da drin ist. Und genauso ist es bei uns mit Realitäten. Und du hattest in der Anmoderation gerade gesagt, dass ich die Realität anders wahrnehme. Das ist vor allem dem geschuldet, dass ich seit meinem 9. Lebensjahr fast blind bin. Das heißt, meine Netzhaut, also da, wo die ganzen Signale von außen ankommen bei uns allen und dann über den Sehnerv weitergehen in unser Gehirn, in unseren visuellen Kortex, da sind bei mir nicht mehr so viele Zellen. Das ist ein Gendefekt. Aber wir sind ja heute nicht in einem Biologie-Podcast, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht mehr ins Detail. Und trotzdem hat sich über die letzten Jahrzehnte, ich lebe schon seit über 30 Jahren damit, sich bei mir eine Wahrnehmungskraft, sage ich immer, entwickelt. Das heißt, mit dem Wenigen, was über diesen klassischen Weg der Zellen, über den Sehnerv im visuellen Kortex ankommt, kreiere ich meine Realität viel, viel sichtbarer und viel deutlicher, als alle meine Ärzte mir das immer bestätigen wollen. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich mit den betreuenden Professoren für meine Netzhauterkrankung spreche, dann können die immer relativ schwer nachvollziehen, warum ich so sicher durch den Raum laufe oder warum ich mich in bestimmten Umfelden oder in bestimmten Räumlichkeiten einfach alleine zurechtfinde. Also ich arbeite nicht nur selbstständig, sondern ich bin sehr selbstständig. Und das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass ich eben andere oder mein Gehirn bewusst und unbewusst neue Wege gefunden hat, das, was an Informationen bei mir ankommt, in eine Realität zu übersetzen. Und deswegen nehme ich die Realität anders wahr, sehe mehr, als mir rein physisch bestätigt wird und finde es aber darüber hingehend auch noch spannend, dass es jedes Gehirn die Realität anders sieht. Das heißt, hier treffen sich gerade drei Realitäten an einem Ort. Ist das nicht fantastisch?
Lina Maria, da habe ich direkt eine Frage. Wann hast du bemerkt, dass das genauso funktioniert und so ist? Oder wie hast du das gemerkt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das erste Mal, wo mir das so richtig bewusst geworden ist, ehrlicherweise nicht genau in dem Moment, sondern in den 2 Jahren Therapie, die ich danach gemacht habe, war vor nunmehr fast 24 Jahren, wo ich eine Situation in der Schule hatte. Ich hatte da gerade die Schule gewechselt, war in der Oberstufe und ich bin so gut in der Rolle der Sehenden geworden. Also mir zu, ich sage immer zu errechnen, ne? Mein Gehirn hat mir errechnet, hier kommt eine Tür, hier kommt eine Treppe, links, rechts, wie findest du dich zurecht im Club, beim Feiern gehen in der Schule, dass mir die Leute irgendwann nicht mehr geglaubt haben, dass ich nicht sehen kann. Das heißt, da bin ich einfach so gut darin geworden, mich zu assimilieren, was das Common Understanding, also das allgemeine Verständnis ist, wie man die Realität sieht, dass ich mir selber einen Fallstrick gebaut habe, weil mir dadurch die Menschen nicht mehr geglaubt haben, dass ich eben genau da, wo ich noch nicht war oder was ich nicht kenne, die Hilfe und die Augen von anderen brauche. Und das hat wirklich damals zu einem, ja, zu einer sehr starken Depression oder depressiven Phase bei mir geführt, weil es für mich absolut unverständlich war, warum Menschen mir dann nicht mehr geglaubt haben, dass ich nicht sehen kann. Und in der Therapie, in den 2 Jahren, die ich danach, also im Anschluss Therapie gemacht habe, um mit diesem Ereignis umzugehen, aber mit alledem, was darauf hingeführt hat. Und das Größte davon war, dass ich immer normal sein wollte. Und Normalität, das ist ja so witzig, kennt ihr beide vielleicht auch. Wir gehen so leicht damit um. Wir sagen, ach, so bin ich. Ach, ich wäre so gern normal. Ich wäre so gern wie die anderen. Wenn ich eine Rolle annehme, wenn ich eine neue Position übernehme, im beruflichen oder auch im privaten, dann habe ich immer so eine Vorstellung, wie ist man in dieser Rolle als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Projektleiter, als Ehefrau, als Ehemann, als Mutter, Vater, Großeltern, wie ist man, wenn man das normal ist? Das ist so tief bei uns eingebacken und es ist so, mal unter uns gesagt, bekloppt, ja, weil allein diese Aussage, oh, ich wäre so gern normal. Wenn man dann ernsthaft mal fragt, okay, was ist denn normal für dich? Dann kommen die meisten Leute ins Straucheln. Wie ist denn ein normaler Chef? Weiß ich nicht, wie ist er? Wie ist ein normaler Projektleiter? Können wir eigentlich gar nicht beantworten. Normal, das hat meine Psychologin damals zu mir gesagt, normal ist einfach ein Normwert. Das ist eine gaußische Normalverteilung. Das, was die meisten sind, in einer kleinen, minimalen Geschichte. Aber wir sehen ja auch immer nur das Außen. Wir vergleichen uns auch immer nur mit dem Außen. Und deine Frage war ja, Suse, wann habe ich das erste Mal gemerkt? Ich glaube, da bin ich das erste Mal damit in Verbindung gekommen, obwohl es mich schon davor begleitet hat, denn ich bin Deutsch-Brasilianerin und in meiner Kindheit sowohl in Deutschland als auch in Brasilien aufgewachsen. Und diese beiden Kulturräume, in den 80ern noch viel, viel mehr als heute, sind so unterschiedlich. Meine Kindheitsrealität, aber mein Kindheitsalltag in Brasilien war ein komplett anderer als hier in Deutschland. Und ich bin immer so ganz fluent, also ganz smooth von der einen in die andere über einen 12-Stunden-Flug gegangen und fand das auch überhaupt nicht komisch. Also das, als Kindern adaptieren wir uns ja auch total schnell. Und im Grunde genommen hat dann natürlich das durch das Ereignis Anfang diesen Jahrtausends hat es bei mir ganz, ganz viele Fragen aufgemacht, die mich ehrlicherweise auch über die letzten Jahre begleitet haben, Jahrzehnte begleitet haben. Und als ich 2018 mich nach meinem zweiten Burnout dann mal mit dem Faktor Mensch auseinandergesetzt habe, weil ich hatte Organisationen verstanden, Systeme verstanden, hatte dann auch schon fast 2 Jahrzehnte Erfahrung in Innovationsmanagement, Change Management, Transformationsmanagement, neue Dinge, First Principle, alle diese ganzen BS-Words. Und am Ende des Tages bin ich dann gekommen, sowohl ich bin gescheitert, Scheitern jetzt wirklich in Gänsefüßchen gesetzt, wenn man meine Burnout sieht, als auch viele Projekte, in denen ich beteiligt war, die ich geleitet habe, weil wir total oft eben den Faktor Mensch rausgelassen haben. Und zwar die Tatsache, dass wir alle unterschiedliche Realitäten sehen, dass uns unterschiedliche Sachen Angst machen, dass wir unterschiedliche Sachen damit in Verbindung bringen, warum wir ins Büro gehen.
Das habe ich von dir ganz häufig gehört, das Verb sehen, ne? Also wir sehen verschiedene Realitäten, wir nehmen verschiedene Realitäten wahr. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen, wenn du sagst, dass du seit deinem 9. Lebensjahr fast blind bist, also sehr wenig siehst? Also ist es wirklich so, dass du noch Dinge visuell wahrnimmst oder überhaupt gar nicht mehr?
Tim, das war gerade total spannend, weil du hast mich nach Sehen gefragt und deine Frage beendet mit, ob ich Dinge visuell wahrnehme. Und da gebe ich dir eine, vielleicht zum Leidwesen aller Zuhörenden, differenzierte Antwort. Ich nehme visuell sehr, sehr viel wahr, denn die Wahrnehmung entsteht im Gehirn. Und ich denke sehr visuell, schon immer. Und ich habe auch Freunde, die seit ihrer Kindheit oder teilweise auch blind geboren sind, die auch eine sehr, sehr visuelle Sprache haben. Deswegen, ich nehme sehr, sehr visuell wahr. Ich denke in Farben, ich fühle in Farben. Ich spreche in Konstrukten. Also wenn ich, ob ich im Coaching bin oder Vorträge gebe, ist für mich alles, was mit Metaphern zu tun hat, ist ja auch immer sehr visuell. Das heißt, ich nehme sehr visuell wahr. Was ich sehe, ist alles sehr verschwommen. Das heißt, es sieht, egal wo ich hingehe, aus wie ein ganz verrückter, nicht mal Picasso, weil selbst der war, hatte mehr Konturen als das, was ich sehe. Aber es sieht einfach alles aus wie durch eine Milchglasscheibe. Das heißt, ich hatte gestern erst das Beispiel, da war ich mit meiner Mutter unterwegs oder auch in anderen Situationen. Da sind wir in einen Raum reingegangen, den ich vorher nicht kannte. Und der war auch nicht so gut beleuchtet. Ich konnte gar nichts sehen. Und dann waren wir in diesem Raum für eine bisschen längere Zeit. Und dann hat sich quasi mein Gehirn, weil ich kann ja nicht besser sehen eine halbe Stunde später, sondern einfach durch das Ankommen, durch das Adaptieren, dadurch, dass einmal das Licht ganz hell gemacht wurde, dann wieder ausgemacht wurde. Dadurch, dass ich die Dinge erfüllt habe, hat sich ein Bild in meinem Kopf davon, ist davon entstanden. Und dadurch konnte ich mich danach in dieser Räumlichkeit besser navigieren. Und das passiert mir sehr oft, wenn ich in einer Location das erste Mal bin oder wenn ich das erste Mal eine bestimmte Route reise mit dem Zug oder mit dem Flugzeug oder joggen gehe, dann bin ich erstmal sehr, sehr unsicher, weil ich erstmal mit allen Sinnen der Wahrnehmung mir ein Bild zeichnen muss im Kopf. Und wenn das dann da ist, dann geht es aber in Millisekunden, dass ich dann sehr, sehr selbstsicher daran laufe oder mich bewege. Das Problem ist, wenn dann jemand was, und das passiert manchmal bei uns zu Hause, jemand dann etwas von A nach B stellt, wie zum Beispiel einen Sessel oder so einen kleinen Fußsessel, dann gehe ich da lang und ich sehe ihn wirklich nicht. Also der ist sogar vielleicht groß und der ist sogar da und man würde den auch sehen, aber mein Kopf, und da sind wir wieder bei der Realität, rechnet, wenn ich nach vorne komme, das einfach nicht ein, weil der ruft ab, wie dieser Weg normalerweise aussieht, ohne dieses Hindernis dazwischen. Und das sind immer die Momente, in denen ich mich erinnere, ah, okay, warte mal, du nimmst viel wahr, aber du siehst es nicht. Und ich glaube, mit dieser ganzen Auseinandersetzung hat es wirklich 2018 angefangen, weil ich dann verstanden habe, dass es auch gar nicht nur mir so geht, sondern dass es einen neurowissenschaftlichen Hintergrund dafür gibt und dass wir die Realität alle sehen und dass da auch super viele Missverständnisse vor entstehen.
Finde ich super spannend, dass also auch diese Metapher zu sagen, ich nehme über ganz viele verschiedene Sinne Dinge wahr und zeichne mir dann ein Bild im Kopf. Also, dass das Bild im Kopf entstehen kann, also ohne durch die Augen gegangen sein zu müssen, sozusagen. So, also finde ich total spannend. Danke, dass du das so beschreibst und so anschaulich machst für uns.
Was ich auch total spannend fand oder auch ein bisschen, also es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass du diese Gabe, also ich empfinde es als Gabe, wenn ich ehrlich bin und das bewerten darf, gerade mal, dass du da so durch eine Krise gehen musstest. Also da hatte ich, habe ich irgendwie gerade gedacht, wie schade, dass man quasi die Erkenntnis, dass das wirklich ja eine, also ich könnte das nicht oder ich kann es nicht, dass ich, es ist auch eine Wahnsinnsgedächtnisleistung und eine Wahnsinnsleistung quasi, finde ich, das dann zum einen auch wertzuschätzen, ne? Und zum anderen diese Realität oder das eben wahrzunehmen, dass eine Realität eine Konstruktion ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir da total von profitieren können und unsere Hörer, weil ich ganz viele Leute erlebe, die diese Realitätskonstruktion nicht die Möglichkeit haben, das rauszufinden, tatsächlich.
Wenn ich jetzt so in den beruflichen Kontext denke, was macht das Thema Realitätskonstruktion für dich so besonders, Lina Maria?
Vieles an allererster Stelle, wenn wir über das Thema Diversität und Inklusion sprechen, was ja auch eins meiner Herzensthemen ist und ein Leidenschaftsthema ist und wo ich auch die Debatte und den Diskurs versuche, aktiv zu verändern, weg vom Aktivismus und wir gegen die anderen oder wir und die anderen und in so eine Menschlichkeit reinzubringen. Und genau in dem Zusammenhang, wenn wir nämlich über die Emotionen sprechen, die mit Inklusion zu tun haben, also mit dem sich inkludiert fühlen, sich gesehen fühlen, ja, das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu, ich gehöre in dieses Team, ich bin gut, so wie ich bin, dann sind wir genau in dem, was so wichtig ist, auch in unseren Unternehmenskulturen. Und wenn man sich dann bewusst macht, und das versuche ich eben, in Vorträgen, in Einzelgesprächen, also in jeder Interaktion zu sagen, na, am Ende des Tages fängt Diversität genau bei den Realitäten an. Und wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Psyche und unser Gehirn zusammen die Realität konstruieren und dass die wirklich individuell ist. Es gibt Studien, die nachweisen, dass auch bei eineiigen Zwillingen, die im gleichen Elternhaus aufwachsen, in der gleichen Schule, in allem alles gleich ist, am Ende die Welt unterschiedlich sehen. Und das finde ich so wichtig. Und deswegen finde ich das so wichtig im Kontext des Miteinanderarbeiten, des Zusammenarbeiten ist, wenn wir uns darüber bewusst machen, dass du 5 Leute in deinem Team hast und die können auf dem Papier sehr homogen sein. Passiert ja manchmal. Heute seltener, aber passiert mal. Oder sagen wir, die einzige Kategorie, die mit reinkommt, ist Gender. Also wir haben sowohl weibliche als auch männliche Teammitglieder. Aber sonst, die haben das Gleiche studiert, die sind vielleicht sogar in der gleichen Region aufgewachsen. Und trotzdem sind es 5 unterschiedliche Realitäten und 5 unterschiedliche Wege, das gleiche Problem zu lösen. Das heißt, wenn wir uns darüber bewusst werden, haben wir so viel ungenutztes Potenzial in unseren Unternehmen sitzen und in den Teams und in der Zusammenarbeit, das wir aktivieren können. Nur wir haben es nie gelernt. Wir werden von Anfang an darauf konditioniert, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Wenn du dich in einer, nehmen wir mal das Beispiel Schule, ja, wenn du ruhig sitzen kannst und nach vorne gucken kannst und nicht störst, dann bist du ein guter Schüler, eine gute Schülerin. Ja, in der ersten und zweiten Klasse, ich glaube bis zur vierten Klasse, stand bei mir immer drin, Dina kann nicht still sitzen. Ja, kann ich auch nicht, war gelangweilt. Das hat dazu geführt, dass mir aber immer gesagt wurde, dass ich falsch bin. Ja, also die anderen sind gut, Dina ist falsch. So, denn alles, also das ist das, was ich so verrückt finde. Wir sind so darauf geprägt, dass wir daran glauben, dass es die eine Realität gibt. Ja, es gibt den einen richtigen Weg. So, ich bin komplett dabei und damit beschäftigt ihr euch ja Gott sei Dank so viel auch bei euch im Podcast. Es gibt, ich sage mal, Guidelines und Leitlinien des menschlichen Miteinanders. Ja, da gehören Emotionen mit rein, da gehört psychologische Sicherheit mit rein, da gehört das Anerkennen unterschiedlicher Perspektiven und Meinungen mit rein, da gehört Respekt mit rein, ganz viele Sachen. Und das ist auch ganz wichtig und ich glaube, das wird auch in den meisten Fällen zumindest nach bestem Wissen und Gewissen versucht mitzugeben. So, und gleichzeitig wird gesagt, du kannst trotzdem ein richtigerer oder ein falscherer, ich weiß, es ist grammatikalisch falsch, aber ihr wisst, was ich meine, Mensch sein. Ja, und Teil der Gesellschaft und Teil des Teams sein. Und ich meine, Leute, ich bin in der 9. Klasse von der Schule höflich gebeten worden, die Schule zu verlassen, weil ich zu viele Fragen gestellt habe. Ja, ich war zu anstrengend. Ich habe Bewerbungsgespräche nach meinem MBA geführt. Die waren großartig mit ganz, ganz tollen Geschäftsführern von unterschiedlichen Unternehmen, die am Ende alle gesagt haben, du bist zu viel Disruption fürs Unternehmen. Ich bin mit allen noch im guten Kontakt und sie haben ja auch recht gehabt am Ende des Tages. Ja, am Ende des Tages bin ich sehr, sehr glücklich als Selbstständige. Und ja, war es für mich auch nicht das Richtige, in einem festen Unternehmen zu sein. Im Grunde genommen hatten sie recht. Nur das Verrückte ist, und das ist das, wo es mir wirklich auch in der Seele und im Herzen wehtut, wenn ich das sehe, wenn Menschen sich selber so streng zu sich sind. Und hier wirklich ganz wichtig im Beruflichen und hier ganz im Besonderen, desto mehr Führungsverantwortung sie übernehmen. Und ich kenne so zwei Beispiele, die ich daran, ja, würde ich sagen, immer mit am bewegendsten finde, wenn ich Führungskräfte begleiten darf als Coach. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Ich habe so das eine Beispiel, und das ist mir wirklich schon oft bekommen, begnadete Experten, ja, begnadete Programmierer, begnadete wirklich Fachexperten. Und die sind so gut in ihrem Job, dass ihnen zunehmend von außen suggeriert wird, na, jetzt muss es aber mal die nächste Karrierestufe gehen. So, die nächste Karrierestufe hat aber zwingend was damit zu tun, dass sie zu einem Generalisten werden, weil sie Führungskraft werden. Und ganz viele sind richtig unglücklich. Und ganz viele würden lieber Experte bleiben. Die lieben das, ins Detail zu gehen. Die lieben es, sich den neuen Code zu überlegen, das eine Problem, die eine Sicherheitslücke zu finden. Jetzt in meiner Realität, sage ich mal, und in meiner beruflichen Realität sind mir da halt meistens Menschen und sehr intelligente Personen und auch ambitionierte Personen eben aus der Informatik und aus dem Ingenieurswesen begegnet, die eben, weil von außen immer gesagt wurde, Mensch, du musst doch jetzt Führungskraft werden, du bist doch so gut, jetzt wird es doch mal Zeit für den nächsten Karriereschritt, die diesen nächsten Karriereschritt gemacht haben, weil macht man ja so, ja, wird ja auch erwartet, dann kriegt man ja auch mehr Geld, dann kriegt man ja auch mehr Anerkennung. Und dann ein, zwei Jahre später sind die todunglücklich. Dann haben sie keinen Spaß mehr am Job. Und dann sind sie auch kein Beitrag mehr für das Unternehmen. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht Menschen gerne mögen, aber sie möchten einfach nicht führen. Und man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu sagen. Also das ist das Verrückte. Es wird, also zumindest begegnet mir das sehr oft, habe ich das sehr oft gesehen, dass eben dieses, wenn du gut in etwas bist, dann musst du auch die Leiter immer weiter hochgehen. Und wie cool ist das? Das würde ich mir so wünschen für Unternehmen, wenn man wirklich mal in diesen Gesprächen, in Weiterentwicklungsgesprächen, Mitarbeitergesprächen, mal ernsthaft, und da sind wir wieder bei der Realität und warum ich die da so wichtig finde, sagt, hey, was ist eigentlich deine Realität? W wann hast du das Gefühl, dass du einen richtig geilen Arbeitstag hast, so einen richtig geilen Job machst? Und dann werden wir ganz schnell raushören, wer Lust hat und also wirklich Lust hat und auch das Talent und auch die, na, Talent ist falsch gesagt, aber weißt du, so ein Generalisten-Mindset hat und sagt, boah, wenn du die Person aus der Expertenlaufbahn rausholst und in eine generalistische Führungslaufbahn reinmachst, dann wird die Person so viel Wertstiftendes beitragen, weil das ist genau das, wo sie hin möchte. Und gleichzeitig mit der Person, die sagt, ey, ich bin so glücklich und wir sehen auch, dass sie sich so mit dem Detail auseinandersetzt und dass dieses Fachexpertenwissen genau das ist, wo das Potenzial, dass sie in gleichermaßen auch, und das meine ich jetzt wirklich ernst, finanziell genauso wachsen kann, wie die Person, die Führungsverantwortung übernimmt. Das gibt es nämlich heute noch nicht. Und es gibt Worte wie, ach, das ist ein Fachidiot. Im April war meine Buchpremiere. Da kam eine junge Frau zu mir hin und sagte, ja, ich bin nur Sachbearbeiterin. Warum werten wir das denn die ganze Zeit ab? Ist doch geil. Ich liebe meine Verkäufer bei Aldi. Die lieben ihren Job. Ich habe den coolsten Aldi der Welt bei mir in der Nähe. Die sind so cool. Aber wir werden, und da sind wir wieder bei den Realitäten, bei dem Gut und Böse, ne? Oder nicht gut und böse, aber ne? Also mehr Wert und weniger Wert. Und wenn wir jetzt zurück in den Unternehmen gehen, sagen, hören wir wirklich zu? Interessiert uns wirklich die Realität und die Perspektive unserer Mitarbeiter? Interessiert es uns? Erkennen wir an, wenn eine Person sagt, nee, danke, keine Lust auf Führung und in der Expertenrolle bleibt und weiterhin, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, sehr stereotypisch des begnadeten Programmierers, ohne Abstriche zu machen, das ist doch das Verrückte. Also vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, was ich so traurig finde, dass die Leute irgendwann sich von sich selber distanzieren, weil sie eben der Norm, da sind wir wieder bei normal, entsprechen wollen, was Karriere und berufliche Entwicklung angeht. Und da geht uns ganz, ganz, ganz viel verloren. Und da entsteht so viel Druck in den Führungskräften, in den Teams, in den Menschen, die dann auf einmal ein Einhorn sein sollen, aber sie sind ein Zebra. Oder den Zebras oder den Einhörnern, die auf einmal Zebra sein müssen. Also am Ende des Tages, lasst uns doch bitte anfangen, wirklich mal den Menschen zu sehen und wirklich die Realität in ihrer Individualität. Natürlich immer mit dem Ziel, dass es den Mehrwert gibt in dem Team, in der Aufgabe, die die Person hat. Ich rede hier nicht von toxischer Positivität. Ich rede hier von aufrichtigem Interesse für das Potenzial, was mein Mitarbeiter hat. Und deswegen finde ich Realitäten so wichtig.
Wenn ich jetzt in der Führungsrolle bin und viele unserer ZuhörerInnen sind ja auch in Führungspositionen oder als Coach oder Scrum Master unterwegs, wenn ich jetzt aus so einer Führungsrolle denke, wenn du inklusive Führung beschreiben müsstest, also was macht für dich eine gute inklusive Führung aus? Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse rund um das Thema inklusive Führung und Realitätskonstruktion bekommst du im zweiten Teil mit Lina Maria. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal ausdrücklich bei Lina Maria, dass sie 10 Exemplare ihres Buches für unsere Community gesponsert hat. Vielen Dank!